Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Bonn geht es derzeit um die Zukunft des Fliegens. Im Fokus dabei einerseits die Einführung CO2-armer Treibstoffe, andererseits neue Antriebs- und Flugzeugkonzepte, Stichwort Elektromobilität am Himmel.
Jeden, den ich gesehen habe, der mal elektrisch geflogen ist oder hybrid-elektrisch, dem ist es schwierig, das Grinsen aus dem Gesicht wieder rauszutreiben. Und man spürt, dass es eine andere Technologie ist. Das ist wie von der Dampfmaschine auf eine moderne Gasturbine.
Wir stellen Konzepte vor für die Luftfahrt auf dem Weg zur Elektromobilität. Und wir berichten über die Suche nach neuen Antibiotika. Zu Beginn allerdings blicken wir auf eine aktuelle Studie zu den Risiken von Aluminium für die menschliche Gesundheit. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Es kann in Lippenstiften, in Sonnenschutzmitteln, in Zahnpasta oder in Menüschalen für Essen stecken. Aluminium ist in unserem Leben allgegenwärtig. Experten vom Bundesinstitut für Risikobewertung haben jetzt in einer Studie abgeschätzt, wie viel Aluminium Menschen in Deutschland insgesamt aufnehmen und die entsprechenden Gesundheitsrisiken bewertet. An der Studie beteiligt war Dr. Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung von der Fachgruppe Sicherheit von Produkten mit Lebensmittelkontakt. Und ich habe ihn heute Mittag telefonisch gefragt, für welche Bevölkerungsgruppen das Expositionsniveau bei Aluminium besonders groß ist.
Also wir haben abgeschätzt, dass vor allem die Heranwachsenden ein besonders hohes Expositionspotenzial haben können. Vor allem eben dann, wenn sie Antitranspirantien mit Aluminium benutzen, wenn sie sich schminken beispielsweise und wenn sie sehr häufig Lebensmittel aus zum Beispiel Aluminium-Menüschalen, also diesen Alu-Asietten, zu sich nehmen oder beziehungsweise die Lebensmittel darin warm machen, aufbewahren und solche Dinge.
Gibt es noch andere Gruppen? Also muss man zwischen Männern und Frauen unterscheiden, zwischen Gesunden und Kranken oder ragen zum Beispiel auch Schwangere stark heraus?
Zwischen Männern und Frauen haben wir nicht unterschieden. Das geben also die Aufnahmestudien, die wir haben, nicht her. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich Schwangere und auch junge Frauen, die irgendwann mal schwanger werden wollen, immer auch ein besonderer Fokus sind, denn Aluminium ist plazentagängig, kann also auch auf den Nachwuchs übertragen werden, im Mutterleib noch. Und deswegen müssen Frauen, die schwanger werden wollen irgendwann, oder sollten Frauen, die schwanger werden wollen, auch darauf achten, dass sie eben möglichst wenig Aluminium zu sich nehmen, um eben nicht größere Mengen auf den Säugling zu übertragen, dann auf das Baby. Und dann ist es eben auch noch so, dass man unterscheiden muss, wenn man jetzt beispielsweise die Lebensmittel betrachtet. Es gibt Personen, die viel Lebensmittel zu sich nehmen. Es gibt Personen, die ein bisschen weniger Lebensmittel zu sich nehmen, sodass am Ende immer ein gewisser Bereich der Aufnahme rauskommt.
Woher weiß ich eigentlich, wie viel Aluminium ich pro Monat oder pro Jahr aufnehme? Wie kann ich diesen Wert bestimmen?
Sie selbst können diesen Wert nicht bestimmen, weil Sie können einem Produkt nicht ansehen, wie viel Aluminium da jetzt drin ist. Es macht ja einen Unterschied, ob Sie etwas über den Mund aufnehmen, oral, oder ob Sie es über die Haut aufnehmen. Da sind ja auch die Aufnahmeraten, was durch die Haut durchkommt, beziehungsweise was über den Magen-Darm-Trakt eben resorbiert wird, natürlich verschieden, sodass das eben nicht so ganz einfach zu machen ist und für den Verbraucher eigentlich nicht zu machen ist. Sie können halt nur gucken, wo sind bestimmte Produkte, die besonders viel Aluminium enthalten. Was kann ich gegebenenfalls eben durch Verzicht oder durch Reduktion machen, um da weniger aufzunehmen. Und da sieht man eben, dass bei den Lebensmitteln im Vergleich zu früheren Studien die Bevölkerung weniger aufnimmt. Da hat sich also was getan. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich dadurch, dass auch europäische Regulation geändert wurde zu den Lebensmittelzusatzstoffen. Die sind also verschärft worden, dass weniger eingesetzt werden darf oder nur noch für bestimmte Anwendungen. Da ist es eben auch so bei den Lebensmitteln, dass es eigentlich ziemlich breit gestreut ist. Sie können jetzt nicht sagen, es gibt das Lebensmittel, da ist ganz viel drin. Wenn ich das nicht mehr esse, dann nehme ich viel weniger auf, sondern man nimmt eigentlich über Getreide, über Hülsenfrüchte, über Schokolade, über Fleisch, über Käse, überall nimmt man gewisse Mengen an Aluminium eben auf. Und da ist unser Rat einfach nur, sich breit zu ernähren, gelegentlich die Marke mal zu wechseln, nicht immer dasselbe zu kaufen und damit eben auch so ein bisschen das Risiko zu streuen, dass man jetzt ausgerechnet ein Lebensmittel ständig isst, wo besonders viel drin ist, oder eine Marke eines bestimmten Lebensmittels.
Werden denn sowohl Kosmetikprodukte wie auch Lebensmittel gekennzeichnet, wie viel Aluminium darin enthalten ist?
Bei Kosmetikprodukten muss gekennzeichnet sein, dass Aluminium drin ist. Wie viel tatsächlich in dem jeweiligen Produkt drin ist, das wird nicht gekennzeichnet. Sie können auf der Internetseite des Kosmetikverbandes in Europa können Sie sich entsprechende Produktdatenblätter herunterladen. Aber da ist dann auch nur so eine grobe Spanne gegeben, wie viel genau exakt das Produkt, was Sie benutzen an Kosmetik jetzt als Inhaltsstoff hat, das bekommen Sie auch nicht heraus. Und auf Lebensmitteln ist nicht gekennzeichnet, wie viel Aluminium drin ist.
Und welche Gesundheitsgefahren gibt es eigentlich durch eine anhaltend hohe Aluminiumbelastung oder auch eine Kumulation von Aluminium?
Ja, das eine ist eben das, was die EFSA 2008 als wichtigste toxikologischen Effekt angesehen hat. Das ist die Entwicklungsneurotoxizität. Und es gibt aber noch weitere Endpunkte. Eine amerikanische Behörde, Zusammenschluss der WHO und der Ernährungsbehörde, der FAO, haben die Nierentoxizität als entscheidenden Endpunkt angesehen. Es wird immer wieder diskutiert, dass Aluminium für Brustkrebs verantwortlich sein soll, also für vor allem eben die Antitranspirantien. Dafür gibt es bisher keine Belege. Auch wir haben jetzt nach Auswertung aller Studien, die verfügbar sind, keine Belege dafür gefunden. Und es wird auch immer wieder diskutiert, dass Aluminium für Alzheimer verantwortlich sein soll. Aber auch da ist es so, dass Aluminium sehr wahrscheinlich kein Risikofaktor für die Entstehung von Alzheimer ist.
Heißt es trotzdem, dass man nicht weitere Studien braucht, um die gesundheitlichen Wirkungen, sei es nun Brustkrebs oder Alzheimer, doch nochmal zu kontrollieren und nachzuweisen, was da die Zusammenhänge sind?
In jedem Fall. Es gibt eine ganze Reihe Studien, die zum Beispiel in Brustkrebsgewebe höhere Konzentrationen an Aluminium gefunden haben und die auch zeigen konnten, dass das sehr wahrscheinlich eben über die Aufnahme aus Antitranspirantien erfolgt ist. Allerdings weiß man da eben nie so richtig, ist das dann Ursache oder Wirkung, weil man findet auch andere Metalle, die dort eben angereichert sind in diesem Gewebe. So ein Krebs, der nimmt alles auf, was er irgendwie kriegen kann ringsrum, und dann weiß man nicht, ob das Aluminium jetzt schuld ist an der Krebsauslösung oder ob es einfach nur, weil der Krebs schon da ist, sich in den Zellen anreichert. Und das eben da eine Kausalität zu belegen oder eben zu widerlegen, das wäre natürlich sehr wichtig. Dann könnte man das Thema abschließend bewerten.
Haben Sie einen Unterschied gefunden bei Ihrer Studie oder bei der Auswertung der anderen Studien, was die Aufnahmemengen von Aluminium anbetrifft, ob ich es oral mache oder über die Haut?
Ja, gerade zur oralen Aufnahme gibt es eine ganze Reihe von Studien, sodass man da eigentlich relativ gut weiß, wie viel tatsächlich aufgenommen wird. Man weiß aber auch, dass das in einem gewissen und doch relativ breiten Bereich liegt. Und zwar hängt es dann eben auch davon ab, welche Aluminiumspezies man jetzt genau aufnimmt, weil die sind verschieden gut löslich. Und es hängt eben auch davon ab, ob man jetzt das nur über das Wasser beispielsweise, über das Trinkwasser aufnimmt, oder ob man tatsächlich was dazu isst und was man dazu isst, weil auch davon wird dann eben beeinflusst, wie gut die Resorptionsrate im Magen-Darm-Trakt ist. Wir wissen, dass also die mittlere Resorptionsrate im Magen-Darm-Trakt, nachdem man es eben oral über den Mund aufgenommen hat, bei ungefähr 0,1% ist. Also nur 0,1% der Menge, die Sie sich oral zuführen, wird tatsächlich resorbiert vom Körper. Aber dennoch kann das bisschen, was dann eben aufgenommen wird, trotzdem eben reichen, um entsprechende toxische Effekte zu machen. Über die Haut ist es so, dass die Studienlage deutlich schlechter ist. Da gibt es nur sehr wenige Studien und die haben auch diverse Mängel. Und da ist aber auch die Resorptionsrate noch deutlich niedriger. Da liegen wir also bei 0,01% etwa, was da aufgenommen wird. Aber dennoch, wenn man eben Antitranspirantien nimmt, die häufig einen sehr hohen Gehalt an Aluminiumsalzen haben, kann das eben doch, wenn man das jeden Tag verwendet, sich summieren auf Dauer.
Gesundheitsrisiko Aluminium, das war Dr. Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung, Fachgruppe Sicherheit von Produkten mit Lebensmittelkontakt, über eine aktuelle Studie im Journal Archives of Toxicology. Der globale Flugverkehr stößt jährlich rund 1 Milliarde Tonnen Kohlendioxid aus. Höchste Zeit also, darüber nachzudenken, wie es sich nachhaltiger um den Globus fliegen lässt. Neben synthetischen Kraftstoffen geht es da um Flugzeuge mit Elektroantrieb. Arndt Reund berichtet von einer Konferenz in Bonn.
Johannes Gabino Anton kann nicht nur sagen, wie man ein Flugzeug mit Elektroantrieb baut, sondern als Testpilot weiß er auch, wie es sich anfühlt, wenn man mit solch einer Maschine unterwegs ist.
Bisher jeden, den ich gesehen habe, der mal elektrisch geflogen ist oder hybridelektrisch, dem ist es schwierig, das Grinsen aus dem Gesicht wieder rauszutreiben. Und man spürt, dass es eine andere Technologie ist. Das ist wie von der Dampfmaschine auf eine moderne Gasturbine. So dieses Delta ist einfach eine ganz andere Technologie. Und gleichzeitig spürt man, dass es eben vibrationsarm, potenziell deutlich leiser und eben verbrauchsärmer ist.
Für die Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz arbeitet er daran, die Hauptstadtregion als Kompetenzzentrum für die elektrische Luftfahrt aufzubauen. Er rät dazu, nicht gleich nach den Sternen zu greifen und stattdessen mit leicht erreichbaren Zielen zu beginnen.
Batterieelektrische Flugzeuge zum Beispiel zum Pilotentraining, die brauchen dann noch keine besonders große Reichweite, aber das sind so die ersten Produkte, mit denen man auch wirklich Geld verdienen kann und die Technologiereife vorantreiben kann.
Längere Strecken lassen sich mit einem Elektroantrieb alleine nicht bewältigen, denn dazu müssten mehr Batterien an Bord sein, das Gewicht wäre dann einfach viel zu groß. Hier sieht Johannes Scarbino Anton eine Anwendung für hybrid-elektrische Luftfahrzeuge, die mit einer Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor unterwegs sind.
Die sind dann typischerweise 10 bis 20 Sitze. Das ist so ein Zertifizierungsrahmen, in dem man noch mit überschaubarem Aufwand interessante Kurzstreckenflugzeuge schaffen kann, die sehr viel sparsamer sind und entweder mit einem kleinen Turbodiesel oder einer kleinen Gasturbine hybridisiert werden.
An der Entwicklung solch eines Flugzeugs mit Elektro- und Verbrennungsmotor ist Eike Stumpf beteiligt, Professor an der RWTH Aachen. Silent Air Taxi nennt sich die Maschine, die einem Piloten und vier Passagieren Platz bietet.
Das Silent Air Taxi ist ein Lufttaxi für Regionaldistanzen. Das heißt, alles jenseits von 100 Kilometer, wenn man das überbrücken will durch die Luft.
Die Entwickler setzen auf ein eher ungewöhnliches Konzept für die Tragflächen. Ein Paar sitzt unterhalb der Pilotenkanzel, ein Paar auf dem Seitenleitwerk am Heck. Beide sind über Streben miteinander verbunden. Der fischförmige Rumpf des Fliegers scheint also aus einem rechteckigen Rahmen herauszuragen. Box-Wing-Konfiguration nennt sich das.
Das heißt, es ist im Grunde wie ein Doppeldecker, aber mit Endplatten, wenn man so will. Die sind aerodynamisch sehr effizient und von der Seite also schon mal sehr vorteilhaft.
Für den Schub sorgen zwei ummantelte Propeller in Gondeln am hinteren Rumpf, die von zwei verschiedenen Motoren angetrieben werden.
Es gibt einmal einen Verbrenner, ganz klassisch einen Verbrenner, aber auf der Welle des Verbrenners sitzt noch ein Elektromotor, der tatsächlich dann, wenn er gebraucht wird, in dem Fall ist das also beim Start, noch zusätzlich Leistung gibt und insgesamt den Flieger dann sehr schön leise macht und effizient.
Sehr viel Treibstoff spart der Flieger dadurch nicht, aber dafür kann er fast auf jeder Start- und Landebahn besonders leise abheben. Als eine schnelle Alternative zur Bahn auf Verbindungen, die von Fluggesellschaften gar nicht oder nur schwach frequentiert werden. Ein Ticket soll auch ungefähr nur so viel kosten wie eine erste Klasse Fahrkarte der Bahn. Bisher existieren von diesem Lufttaxi allerdings nur Modelle. Die Musterzulassung ist für das Jahr 2024 geplant.
Wir sind schon relativ weit. Wir haben also schon erste Gespräche mit der EASA, also mit der Zulassungsbehörde, dann jetzt geführt. Ziel ist ganz klar 22 Erstflug und 24 Entry into Service. Das heißt, ab dann sollte also dieses Taxi angeboten werden.
Noch etwas länger dürfte es dauern, bis sich das Modell E10 des Unternehmens Skylax in die Lüfte erhebt. Es soll rein elektrisch fliegen und 10 Menschen Platz bieten. Zu den ersten Kunden wird eine Regionalfluggesellschaft gehören, die die ostfriesischen Inseln versorgt, erklärt der Skylax-Geschäftsführer Rosario De Luca.
Das sehen wir als erstes Einsatzgebiet für unsere Maschine. Transportflüge von Insel zu Insel oder kurze Strecken mit einer Gesamtreichweite von 300 Kilometern. Oder als Trainingsflugzeug für angehende Piloten. Auch staatliche Behörden könnten Interesse daran haben, zur Grenzkontrolle zum Beispiel.
Doch eines dürfte sicher sein, große Passagiermaschinen werden so schnell nicht mit Elektroantrieb abheben.
Die Luftfahrt auf dem Weg zur Elektromobilität. Arndt Reuning von der Konferenz Greener Skies Ahead in Bonn. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor antibiotikaresistenten Bakterien. Im Jahr 2050 könnten jährlich bis zu 10 Millionen Menschen an Krankheiten sterben, die durch solche Keime verursacht werden. Neue Antibiotika zu entwickeln ist für Pharmafirmen aber derzeit wenig lukrativ und die meisten haben ihre Antibiotikaforschung gestoppt. Aber die Suche nach neuen Verbindungen gegen Bakterien geht weiter. Das berichtet jetzt gleich Brigitte Osterrath. Und sie hat Forscher getroffen, die durchaus optimistisch sind. Die große Antibiotika-Krise, die wird nicht kommen.
Ich glaube, dass die Pharmaindustrie nicht für immer ausgestiegen ist. Wenn ein Pharmaunternehmen vielleicht überzeugt werden kann, dass die wirklich großen Hürden in der Entwicklung, die Risiken, zumindest in der Präklinik, schon überwunden sind, dann ist es vielleicht auch etwas, was wieder überzeugt, in die Entwicklung einzusteigen.
Stefan Sieber, Chemieprofessor an der Technischen Universität München, sucht nach Wirkstoffen, die Bakterien töten. Denn der Bedarf nach neuen Antibiotika ist groß. Ganz besonders, nachdem große Pharmaunternehmen wie Sanofi und AstraZeneca weitgehend aus der Forschung ausgestiegen sind. Um mögliche Angriffsziele zu finden, sucht Stefan Sieber im Stoffwechsel von Bakterien nach lebenswichtigen Enzymen. Außerdem testet er eine große Zahl von Verbindungen darauf, ob sie antibakteriell wirken. Kürzlich verbuchte er einen Erfolg. Er screente Kinase-Inhibitoren. Das sind Moleküle, die bestimmte Enzyme blockieren.
Und da war eines dabei, das ist Sorafenib, das ist ein bekannter Kinase-Inhibitor, wird gegen Krebs verwendet. Den haben wir aber so abgewandelt, also mit sehr viel chemischer Synthese, dass wir eine neue Verbindung bekommen haben, die sehr viel potenter, sehr viel aktiver war und eben diese ausgezeichneten Eigenschaften dann eben mit aufgewiesen hat.
Die Verbindung tötete selbst resistente Bakterien wie MRSA sowie Persister. Das sind Bakterien, die ihren Stoffwechsel heruntergefahren haben und einer Antibiotikatherapie daher normalerweise entgehen. Inzwischen wissen die Forscher, dass die Verbindung mit dem kryptischen Namen PK150 auf gleich zwei Proteine wirkt, die für Bakterien lebenswichtig sind.
Und das macht es so schwierig für das Bakterium, simultan gleichzeitig in zwei Angriffszielen eine Resistenz zu entwickeln, also eine Mutation zu generieren, die dieses Angriffsziel insensitiv für das Antibiotikum macht. Es muss in beiden Stellen gleichzeitig passieren. Das ist halt eben unwahrscheinlicher als nur in einem. Ich glaube, das ist der Weg, den man gehen müsste, um Resistenzen zu verlangsamen.
Stefan Sieber will die antibakterielle Verbindung, die er entdeckt hat, nun präklinisch weiterentwickeln und hat dafür ein Projekt gestartet, das, wie er hofft, den Grundstein für ein Start-up-Unternehmen legen soll. Nach vielversprechenden Antibiotikakandidaten sucht auch Mohammed Seyedzayamdost, ein Biochemiker im US-amerikanischen Princeton.
Wir haben mehrere antibakterielle Verbindungen gefunden, die besser sind als die derzeitigen Antibiotika. Eine davon tötet Clostridium difficile, einen weit verbreiteten Keim, der vor allem Menschen infiziert, deren Darmflora gestört ist. Wir haben eine Verbindung, die fünfmal so wirkungsvoll ist wie das gängige Antibiotikum Metronidazol.
Die Forscher fanden auch eine Verbindung, die gezielt gramnegative Bakterien tötet. Bakterienarten, deren Zellmembran einen besonderen Aufbau hat und gegen die viele Antibiotika nicht wirken. Gefunden hat Seyedzayamdost beide Wirkstoffkandidaten, indem er harmlose Bodenbakterien im Labor stresste.
Bakterien wachsen und entwickeln sich in einer komplexen Umwelt, meist unter begrenztem Nährstoffangebot und mit vielen Nahrungskonkurrenten. Wenn sie im Labor als Monokultur mit reichlichen Nährstoffen heranwachsen, haben sie keinen Grund, ihre Stoffwechselwege anzuwerfen, um, sagen wir mal, 20 verschiedene Antibiotika herzustellen. Sie stellen viele Moleküle, die sie herstellen können, normalerweise gar nicht her. Diese versteckten Stoffwechselwege wollen wir finden.
Die Forscher traktierten Lösungen von Bodenbakterien mit geringen Dosen bekannter Antibiotika. Gering genug, um die Bakterien nicht umzubringen. Daraufhin begannen die Einzeller, alle möglichen Substanzen auszuschütten. Darunter auch bisher unbekannte Antibiotika. Eine Art chemische Kriegsführung unter Bakterien also, die sich die Forscher zunutze machen. Noch allerdings sind Seyedzayamdosts Verbindungen lediglich antibakteriell wirkende Substanzen. Bis sie Wirkstoffe werden oder sogar richtige Medikamente, ist es noch ein weiter Weg. Und für klinische Studien müssten früher oder später große Pharmafirmen mit an Bord kommen. Denn ohne sie ist der Aufwand kaum finanzierbar.
Brigitte Osterhardt über die Suche nach neuen Kandidaten für Antibiotika jenseits der großen Pharmahersteller. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages und Lucian Haas.
Menschlicher Lärm ist eine der größten Umweltbelastungen für Tiere. Das berichten Forschende der Universität von Belfast in einer Studie im Fachjournal Biology Letters. Es handelt sich um eine Meta-Analyse von mehr als 100 Untersuchungen zu den Effekten von Lärmbelastungen bei unterschiedlichsten Tierarten. Von kleinen Insekten über Vögel und Fische bis hin zu großen Säugetieren wie Walen. Im Ergebnis zeige sich, dass nicht nur einige wenige Tiere besonders geräuschempfindlich sind, sondern dass die Mehrheit der untersuchten Spezies auf menschengemachten Lärm negativ reagiert, so die Forscher. Der von Menschen verursachte Lärm müsse als ernste Form der Umweltverschmutzung angesehen und gesetzlich stärker reguliert werden.
Ein Spray ersetzt die Klobürste.
Weltweit werden täglich enorme Wassermengen allein dafür verbraucht, klebrige Reste an den Wänden von Kloschüsseln zu entfernen. Häufig muss dabei auch noch eine Klobürste schrubbend nachhelfen. Forscher aus den USA glauben jetzt eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben. Sie entwickelten eine spezielle Nanobeschichtung für Keramikoberflächen, die diese extrem rutschig macht, sodass dort keine Exkremente mehr anhaften können. Die Beschichtung aus speziellen Polymeren kann ganz einfach aufgesprüht werden und soll, einmal eingetrocknet, erstaunlich widerstandsfähig sein. Die Rutschschicht müsse laut Experimenten erst nach etwa 500 Spülungen einer Toilette neu aufgetragen werden, schreiben die Forscher im Fachmagazin Nature Sustainability. Ihr Verfahren könne helfen, nicht nur beim Spülen von WCs mit viel weniger Wasser auszukommen, sondern auch bei komplett wasserlosen Toiletten die Hygiene zu verbessern.
Smartphone-Videos können bei der Ortung von Scharfschützen helfen.
2017 hatte ein Amok-Schütze in Las Vegas von einem Hochhaus aus 58 Menschen auf einer offenen Straße getötet und Hunderte verletzt. Forscher der Carnegie Mellon University haben jetzt eine Technik entwickelt, mit der sich die Position eines Schützen allein anhand der Tonspuren von Handyvideos so eines Vorfalls ermitteln lässt. Das System benötigt mindestens 3 Videosequenzen von unterschiedlichen Standorten aus. Die Filme werden mittels einer künstlichen Intelligenz zeitlich genau zueinander synchronisiert. Zudem wird die Position des Handys bei der Aufnahme erkannt. Anschließend wird die Tonspur jedes Videos ausgewertet. Da sich Schall langsamer ausbreitet als Licht, sind Schüsse in den Videos leicht zeitversetzt zu hören. Anhand der Laufzeitunterschiede kann die Position eines Schützen rechnerisch auf wenige Meter genau bestimmt werden. Ein solches System könnte zwar nicht im akuten Notfall, aber bei der nachträglichen Analyse eines genauen Tathergangs dienlich sein.
Hilfsgelder in Milliardenhöhe sollen der Ausrottung von Polio dienen.
2,6 Milliarden US-Dollar wollen Geber, Länder und private Spender bereitstellen, um einen Plan zur Ausrottung von Polio zu finanzieren. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mitgeteilt. Mithilfe der Gelder sollen demnach jährlich 450 Millionen Kinder gegen Polio geimpft werden. Rund 1 Milliarde US-Dollar komme allein von der Bill & Melinda Gates Foundation. Deutschland habe gut 105 Millionen US-Dollar zugesagt. Insgesamt wären laut Schätzungen 3,2 Milliarden Dollar notwendig, um Polio endgültig auszurotten, so die WHO.
Darwin-Finken behalten ihre Angst vor Fressfeinden.
Auf einigen Galapagos-Inseln konnten in den vergangenen Jahren einst eingeschleppte Fressfeinde von Vögeln, wie zum Beispiel Ratten und Katzen, wieder ausgerottet werden. Zoologen der University of Cambridge haben jetzt untersucht, inwieweit die auf diesen Inseln lebenden Darwin-Finken daraufhin ihr Verhalten änderten. Zur Überraschung der Forscher sind die Vögel noch immer ängstlich. Sie zeigen deutlich stärkere Fluchtreaktionen als Finken von Inseln, auf denen nie Fressfeinde vorkamen. Und das, obwohl die direkte Beobachtung schon über 10 Jahre zurückliegt, was länger ist als die typische Lebenserwartung der Vögel.
In Mittel- und Südamerika grassiert das Dengue-Fieber.
Mehr als 2,8 Millionen Erkrankungen wurden von Jahresanfang bis Mitte Oktober in Mittel- und Südamerika sowie der Karibik registriert. Es gab rund 1200 Todesfälle. Das zeigt eine Statistik der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation. Nach deren Angaben handelt es sich um den bislang größten dokumentierten Ausbruch von Dengue-Fieber in der Region. Besonders hohe Fallzahlen gibt es in Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Brasilien.
Sternzeit, 20. November, der Astronom für Galaxien und Urknall. Vor 130 Jahren kam in Marshfield in Missouri Edwin Powell Hubble zur Welt. Zwar hat er sich von Kindheit an für das Universum interessiert, aber er studierte zunächst Jura in Chicago. Oft heißt es, Hubble sei ein ausgezeichneter Boxer gewesen, allerdings lassen sich dafür kaum Belege finden. Klar ist, dass er ein exzellenter Leichtathlet war und zum Basketballteam der Universität gehörte. Schließlich wandte er sich doch der Astronomie zu. Seine Doktorarbeit trug den Titel »Fotografische Untersuchungen schwacher Nebel«. 1919, im Alter von 29 Jahren, nahm er eine Stelle am Mount Wilson Observatorium bei Los Angeles an. Zahllose Nächte hatte er am damals brandneuen 2,5-Meter-Teleskop verbracht. Die große Frage war, ob die vielen Nebelflecken am Himmel Gasnebel in unserer Milchstraße sind oder ferne Galaxien. Im Oktober 1923 entdeckte Edwin Hubble Cepheidensterne im vermeintlichen Andromeda-Nebel. Mit Hilfe dieser pulsierenden Sterne ließ sich die Entfernung zu Andromeda bestimmen. Der Astronom kam auf einen Abstand von 900.000 Lichtjahren. Damit war klar, dass im Sternbild Andromeda kein Nebel leuchtet, sondern eine weit entfernte Galaxie. Gut 5 Jahre später zeigten weitere Beobachtungen zudem, dass sich der Kosmos ausdehnt, offenbar als Folge des Urknalls. 1953 erlitt Edwin Hubble bei der Vorbereitung auf Beobachtungen am Palomar Observatorium einen Schlaganfall. Er starb im Alter von 63 Jahren.
Gibt es nach der geplatzten Schlichtung bei der Lufthansa Streiks in der Vorweihnachtszeit? Dieser Frage geht Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach. Ein weiteres Thema: Strafzinsen, ein Massenphänomen für Kleinsparer? Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.